Hey ihr Lieben, wirklich Freude heute zu predigen über ein ganz hammer praktisches Thema. Ein Thema, das mir Gott schon länger aufs Herz gelegt hat, weil ich das immer wieder wahrnehme, auch in der Gemeinde. Ein Thema, das jeden betrifft, egal ob du eben schon fortgeschrittenen Alters bist, Jugendlicher bist, ob das innerhalb der Gemeinde betrifft, in deiner Familie, außerhalb, Freunde. Das hat mit jedem Einzelnen immer wieder von uns zu tun. Und mein Thema heute lautet, das mich da bewegt hat, das hat auch was mit der Kultur in der Gemeinde zu tun. Ihr seht es hier. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen, das Thema Richten versus Ermahnen. Also diese zwei Worte mal miteinander beleuchten. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt für euch gleich so spannend anhört. Richten versus Ermahnen. Was ist heute das Ziel? Ich verrate euch gleich am Anfang das Ziel. Das Ziel ist, dass wir den feinen, aber enorm wichtigen Unterschied begreifen zwischen einem Richten, das überhaupt nicht förderlich ist, und einem positiven Ermahnen, das absolut notwendig ist. Und manchmal sieht es ein bisschen ähnlich aus, aber da gibt es klare Unterschiede. Richten ist etwas Destruktives, davor warnt die Bibel. Ermahnen ist etwas absolut Notwendiges. Ziel ist es auch nicht nur, dass ihr nette Predigt hört, sondern dass ihr hinterher Entscheidungen trefft. Dass ihr hinterher Entscheidungen trefft und sagt, wenn das mich betrifft, wenn das immer wieder mal in meinem Herzen ist, und ich glaube, da ist keiner ausgenommen, ich will das loslassen, wo ein ungutes Richten da ist, aber ich will neu ergreifen, eine positive Art von Ermahnen. Und das möchte ich mit euch heute aufdröseln. In der berühmten Bergpredigt sagt Jesus ja enorm viel über das, wie es im Reich Gottes ist, ja so ein bisschen die Verfassung des Reiches Gottes, wo er deutlich macht, wie sollen wir leben, wo sollen wir unsere Prioritäten setzen, wie sollen wir auch miteinander umgehen. Da lesen wir diesen Vers. Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Da geht es dann noch weiter, das kennt ihr vielleicht mit dem Balken und Splitter. Was siehst du? Den Splitter in deines Bruders Auge und erkennst deinen eigenen Balken nicht, so von der Wahrnehmung. In Lukas sind mal drei Bibelstellen, die ich euch da zeigen möchte. Lukas 6 sagt Jesus etwas sehr Ähnliches. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann kommt es wieder. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt. Paulus schreibt am Ende seines Römerbriefes, wo er nochmal sehr klare Anweisungen gibt, Folgendes. Wer ist, verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Und dann in Vers 13 fasst Paulus dann diesen Abschnitt zusammen mit, lasst uns nun nicht mehr einander richten. Klare Aussagen, oder? Ganz klare Aussagen. Jesus und Paulus sprechen davon, von dem, dass wir das aufhören, einander zu richten. Wie kann man das zusammenfassen, genau eben, Warnung vor dem Richten, verbunden mit dem Verurteilen des anderen. Wir müssen genau hinschauen, wir haben, was Richten bedeutet. Gott ist ja auch ein Richter. Richten per se ist nicht nur schlecht, aber Gott, der ist am Ende der, der richtet, weil er der ist, der alles übersieht und alles in Gerechtigkeit einordnet. Wir haben da unsere Probleme, unsere Herausforderungen, weil wir oft nur schmalspurig und nur ein Stückwerk letztendlich einfach auch sehen. Richten, nicht richten, meint nicht zum Beispiel auch Lehre zu beurteilen, ja? Sich mit Themen auseinanderzusetzen. Da sagt Paulus mal klar, prüft alles, das Gute behaltet. Also man muss schon gewisse Dinge für sich beurteilen. Und das ist auch richtig, aber hier in diesem Zusammenhang und was auch überhaupt in unserer Gesellschaft, aber auch manchmal in der Gemeinde Jesus so eine ungute Sitte ist, Sitte ist fast zu nett noch gesagt, mir fällt gerade auf spontan kein anderes Wort ein, aber Das ist diese ungute Form des Richtens, des Verurteilens, das hier die Rede ist. In all diesen Versen, bei Jesus und bei Paulus, geht es darum, dass man bei anderen Menschen etwas wahrnimmt. Aber, und jetzt kommt es, und jetzt kommt gleich der, was Richten im Unguten bedeutet. Es bleibt nicht nur bei der Wahrnehmung. Wahrnehmung tun wir alle, ja. Ihr nehmt mich jetzt wahr. Wahrnehmung ist ja okay. Wir nehmen alle wahr. Das ist nicht das Problem. Sondern zur Wahrnehmung kommt gleich eine Beurteilung, eine Bewertung, eine Festlegung. Ich habe sie hier mitgebracht. Ihr kennt sie. Kennt ihr sie? In Rot. Die berühmte Schublade. Ja, ich nehme etwas wahr und stecke jetzt Tobi, Hartmut oder wen auch immer, ich stecke ihn jetzt da rein, ich nehme irgendwas wahr, stecke ihn da rein, Schublade zu. Und da kommt dann ein Mensch kaum mehr raus. Und dann bewertet man etwas und richtet darüber. Um diese Art, um dieses Schubladenrichten, darum geht es Jesus und auch Paulus. Wir alle stehen in der Versuchung, nicht nur wahrzunehmen, sondern vorschnell, ich sage bewusst, vorschnell zu bewerten und festzulegen. Und wo Leute dann nur noch in eine Rechtfertigungsecke kommen und nicht mehr sich wirklich dann offenen Dialog stattfinden kann. Und letztendlich zerstört es Beziehung. Es ist einfach so. Wegen dem warnt Jesus davor. Richten zerstört Beziehungen. Richten zerstört Gemeinde an den Grundfesten ihrer Existenz. Und da heißt es in der Gemeinde in Rom, nur mal das nochmal als Beispiel, ihr habt es da gelesen oder seht es ja noch, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Das sind ja, in Rom waren Heidenchristen und Judenchristen zusammengewürfelt in einer Gemeinde. Und die haben ganz andere kulturelle Hintergründe, ganz andere Lebensweisen einfach gehabt. Und weil sie jetzt zusammen an Jeschua, an Jesus glauben, war deshalb nicht alles nivelliert, also dass alles jetzt gleich gewesen wäre. Die haben ihre Unterschiede noch gehabt. Wahrnehmung des jüdischen Christen zum Beispiel ist, die heidenchristlichen Geschwister essen Dinge, also Fleisch, das nicht koscher ist. Ist die Wahrnehmung richtig? Die Wahrnehmung ist richtig. Die Folgerung daraus ist, die nehmen es mit dem Glauben nicht ernst. Ist die Folgerung daraus richtig? Versteht ihr, das ist jetzt das Richten und Urteilen. Du nimmst etwas wahr. Das stimmt. Die essen Dinge, die für den Jude nicht koscher ist. Stimmt. Aber die Folgerung daraus ist, die können ja ihren Glauben nicht wirklich ernst nehmen. Ja? Sonst würden sie sich an diese alttestamentliche Speisevorschriften auch ganz klar halten. Die andersherum, die Heidenchristlichen, da heißt es eben, wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Das sind Heidenchristen, die irgendwie sagen, die nehmen wahr und sagen, die aus dem jüdischen Hintergrund, die essen manche Sachen gar nicht. Ja? Auch richtige Wahrnehmung, verzichten auf manches. Was ist die Folgerung? Die sind ja immer noch gesetzlich. Ja? Die haben noch nicht die Freiheit im Geist erlebt. Das ist die Folgerung daraus. Und aus diesem zerstört man dann da letztendlich Beziehungen. Stehen wir nicht manchmal selber in der Gefahr, dass wir Schlüsse ziehen, ohne dass wir uns die Mühe machen, den anderen wirklich zu verstehen. Nochmal, richten ist wahrnehmen und daraus Schlüsse ziehen, die den anderen festlegt, ohne wirklich sich auf den anderen einzulassen. Ich mach mal kurz Beispiel. Du gehst in der Stadt umher, eigentlich jemand aus der Gemeinde, läuft eigentlich gar nicht weit von dir entfernt, du sagst Hallo, der hört oder nimmt es nicht irgendwie wahr, läuft an dir vorbei. Wahrnehmung ist, der hat mich übersehen. Ist richtig, ja, ist passiert. Folgerung, Schlussfolgerung daraus ist, ich bin dem nicht wichtig. Der hat es absichtlich gemacht. Und was ist dann die Reaktion oder die Dinge ist die, dass letztendlich dann da in der Beziehung, wenn man sich nächstes Mal in der Gemeinde sieht, da etwas dann doch zwischen den Personen auch ist. Zum Beispiel auch, der ist für mich passé. Man kann ja natürlich, die Wahrnehmung ist das eine, aber die Gründe können ja ganz anders sein. Da kann es sein, dass der völlig in Gedanken war, dass in dem Tag etwas ganz Schlimmes passiert ist, wo er einfach einfach gerade nicht die Antenne hatte für sein Umfeld und es gar nichts mit dem anderen zu tun hatte. Oder ich mache mal einfach ein Beispiel, Gemeindeversammlung. Wir haben Gemeindeversammlung, machen nur an dem Abend Sachthemen, sage ich mal so, übers Bauen, übers Finanzen oder sonst was. Da kommt eine Schwester oder Bruder, hat die Wahrnehmung und sagt, naja, da ging es ja jetzt nur um Sachthemen, um den inneren Bau, um den Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde ging es da jetzt gar nicht. Ist die Wahrnehmung richtig? Ja, so, muss immer die Frage, ob man das trennt oder nicht, aber es stimmt, es war nicht Thema innerer Bau. Die Folgerung wäre, welche? Dass man sagt, der Gemeindeleitung, die haben es einfach mit dem Heiligen Geist nicht so, oder die wollen da nicht so richtig, das ist für sie keine Priorität. Die Reaktion ist, ich glaube, ich muss mir eine geisterfülltere Gemeinde suchen. Versteht ihr, das ist das, was unterrichten, dass das so zerstörerisch ist. Richten baut immer Mauer auf. Das Gleiche erleben wir bei den Pharisäern. Was nehmen sie bei Jesus wahr, dass er mit Sünder und Zöllner ist? Richtig, die Wahrnehmung ist richtig. Ihre Folgerung ist die, dann kann er ja nicht der Messias sein, wenn er sich mit diesen Leuten abgibt. Und ihre Reaktion ist sogar, den muss man um die Ecke bringen. Das ist Richten. Richten geht immer einher mit einem Herzen, das sich auch über andere erhebt. Die Bibel spricht da nicht eindeutig davon, aber ich nenne das mal so, es gibt einen Richtgeist. Es gibt einen Richtgeist auch in der Gemeinde Jesu. Und der gehört, das sage ich so krass, der gehört ausgetrieben. Richtgeist in dieser Weise, wo man Menschen festlegt, wo man sich überhebt über andere, das hat in der Gemeinde Jesu nichts verloren. Und da gibt es in beide Richtungen, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen diese Schublade mal aufmache, in den geistlichen Strömungen geht es genauso. Wenn man so sagt, ein bisschen die eher konservativ-evangelikaleren und die charismatischeren. Es kann beide stehen in der Gefahr zu richten. Die konservativen Evangelikaleren könnten sagen, jetzt gucke ich bewusst so runter, ach, die Charismatiker, da, die Schwärmer, die Gefühlsdusler, da ist einfach zu wenig gegründet im Wort. Aber andersrum genauso, die charismatischen Leute könnten genauso und sagen, oh, die so wenig Geisterfüllung. Ja? Da gibt es genauso diese Gefahr. Und jetzt sage ich euch noch eines aus meinem eigenen Erleben. Ich war vor 10 Jahren war ich in unserem theologischen Seminar in Elztal. Und dort war es so, dass dann Dozent war, naja, der hat so ein bisschen Dinge, die für mich ganz klar waren, sind, oder ich auch heute noch die Überzeugung habe, so, da war das Thema, kann man die Schöpfungsgeschichte wörtlich nehmen, oder ist das nicht nur so eine Erzählung, wie halt die Welt entstanden ist, oder Paulusbriefe, hat es wirklich Paulus geschrieben, oder könnte es nicht Schüler von Paulus gewesen sein? Und ganz ehrlich, wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich habe die Wahrnehmung gehabt, der stellt da viele Grundfragen für mich, also Grunddinge in Frage. Richten in meinem Herzen war, der kann ja nicht wirklich richtig gläubig sein. Ein paar Tage später oder 2-3 Wochen später sind wir als Studenten zu ihm nach Hause eingeladen worden. Und wir waren in einem super Gespräch und er hat sein Herz geöffnet. Und er hat zwar theologisch in diesen Dingen andere Sichtweise, da darf man aber auch mal streiten, das ist gar nicht das Thema. Aber er hat eine lebendige Christusbeziehung. Und da wurde ich überführt, dass ich genauso in der Gefahr stehe, ich nehme etwas wahr und spreche Menschen den Glauben ab, nur weil sie vielleicht manchen Dingen, und da geht es mir jetzt nicht das, was wir gefeiert haben, da gibt es auch Grenzen, ja, gar keine Frage. Aber in manchen Dingen gleich so in Schubladen Menschen einfach auch zu stecken. Geschwister, wir müssen, wenn Richtgeist in uns ist, wenn wir Dinge wahrnehmen und gleich bewerten wollen, ohne das Gespräch zu suchen, wo wir uns eine geistliche Überlegenheit, das können wir prüfen in unseren Herzen, habe ich da eine geistliche Überlegenheitsgefühl? Das geht immer einher mit Richtgeist, das hat nicht mit Demut zu tun, diese Überlegenheit, das geht schon Richtung Stolz. Wenn dieser Richtgeist in meinem Herzen ist, da braucht es nur eines, identifizieren und Buße tun. Und jetzt komme ich noch kurz zum Zweiten. Jetzt haben wir es übers Richten. Was heißt es dann aber? Sollen wir die Dinge laufen lassen? Wenn wir Dinge wahrnehmen bei Menschen, bei anderen, die eben in Schräglage sind, die in Schieflage sind, muss man dann fast schon das andere Extrem und dann sagt, oh, ich sage lieber nichts. Ja, ich will ja nicht richten. Ja, ich halte mich da eher raus. Und dann hat man so ein Ei-Dei-Dei pseudo-harmonisches Miteinander, wo man aber miteinander letztendlich auch nicht wirklich weiterkommt. Nichts sagen ist keine Option, sondern Feigheit. Wenn man Dinge wahrnimmt im anderen, dann gar nichts zu sagen, es laufen zu lassen, ist Feigheit. Das ist nicht das Gegenteil von Richten. Das Gegenteil von Richten ist eine positive Form des Ermahnens. Jesus hat immer wieder klare Ansagen gemacht, auch Paulus. Ich möchte euch da noch, Richten, Wahrnehmen, Vorschnelles Bewerten, Urteilen und sich überheben, Befreiung vom Richtgeist. Paulus sagt zum Beispiel, wenn es um Ermahnen, Paulus ermahnt an vielen Bibelstellen. Wow, da schlackert man manchmal mit den Ohren, wie er die Dinge benennt. Ja, es geht nicht darum, Fünfe gerade sein zu lassen, sondern es sind Dinge, die Paulus klar anspricht. Aber da gibt es einen feiner, aber wichtigen Unterschied zu diesem Richten. Er spricht zum Beispiel, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. An zwei Mitarbeiterinnen in Philippi, Evodia, ermahne ich, und Syntyche, ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Paulus lässt die Dinge nicht laufen, die schlecht laufen. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch, genau, das ist diese Stelle, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die von Geist Geleiteten, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also nochmal, es heißt nicht, die Dinge laufen zu lassen, sondern in einer Weise zu ermahnen, wo man sich gegenseitig braucht. Leute, wir alle haben unsere blinde Flecke. Und die Frage ist, wie entwickeln wir uns denn weiter? Wie entwickeln wir uns denn weiter, wenn uns nicht Menschen... Und jetzt kommt das Entscheidende, die nicht in einer Überlegenheitsposse über mir stehen, sondern wo ich merke, die haben eine Liebe, ein Herz für mein Wohlergehen. Wenn ich diese Menschen auf mich zugehen und mir sagen, Günther, da hast du einen blinden Fleck. Oder das, was man immer wieder so sagt als klassisches Beispiel, wenn man als Prediger den Hosenladen offen hat und man sagt, oh, das darf ich nichts sagen. Hey! Das wäre Feigheit und wäre fies mir gegenüber, wenn ihr es mir nicht sagen würdet. Wir brauchen diese positive Form des Ermahnens. Fehlverhalten zu erkennen, auch aufeinander zuzugehen, das hat auch was mit authentischer geistlicher Gemeinschaft zu tun, dass wir, wenn wir bei Menschen etwas erkennen, aber da ist der große Unterschied, dass wir auf sie zugehen, aber da ist der große Unterschied, ist immer wieder, ich muss meine Herzenshaltung prüfen. Wenn du den Menschen nicht liebst, wenn du dir nicht Liebe schenken lässt, Paulus spricht hier von einem Geist der Sanftmut wieder zurechtzubringen. Wenn du meinst, jetzt habe ich mal die Gelegenheit, ihm zu sagen, wie der Hase läuft, dann halt lieber die Klappe. Aber wenn du ein Herz hast für die Person, das vom Geist reinigen lässt, dann geh auf die Person zu. Und wir alle sollten bestrebt sein, dass wir zu Menschen sagen, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Sprech doch in mein Leben hinein, weil ich eine positive Form von Ermahnen einfach auch brauche. Wisst ihr, Leute kommen immer wieder auf uns zu als Gemeindeleitung, oft so in diesen moralischen Dingen natürlich. Ja, da leben zwei unverheiratet zusammen. Ja, da muss man nachgehen, da muss man drüber sprechen. Manchmal denke ich immer auch, die Person, die mir das sagt, die ist doch eigentlich viel näher an der Person dran. Die hat Beziehung. Warum hast du nicht den Schneid, mit der Person oder mit den zwei auch selber zu reden? Nicht, dass wir uns als Älteste drum drücken, da müssen wir auch mit Menschen reden. Oder es gibt Probleme in Teams, ja, wo wir dann gerne auch reinkommen. Aber bei der Vorbereitung kam mir noch ein Gedanken. Wenn wir ums Ermahnen reden, denken wir oft an moralisches Fehlverhalten. Und die Bibel kennt noch ganz anderes Form von Ermahnen. Nämlich dieses Ermahnen, ich habe es mal so beschrieben. Habe ich da gar nicht drauf. Aber ich habe es mal so beschrieben, dass es auch ein Ermahnen braucht, dort, wo Menschen an ihrem Potenzial vorbeileben, an ihrer Berufung vorbeileben und irgendwie ihr Leben chillen oder aus welchen Gründen auch immer und nicht in dem leben, was Gott für sie zugedacht hat. Wo sind hier Männer und Frauen, die mit einer ehrlichen Herzenshaltung in einer positiven Weise ermahnend in Leben reinsprechen und nicht nur auf der Matte stehen, wenn es irgendwelche moralische Dinge sind. Jetzt weiß ich nicht genau. Habe ich euch noch? Bin gleich fertig. Ja, das ist so wichtig. Ich habe mir den einen Satz, den habe ich nicht hier, aber den habe ich mir extra hier unterstrichen, aufgeschrieben. Ich lese ihn so vor, wie ich ihn da hingeschrieben habe. Wenn eine moralisch einwandfreie Person, die es überhaupt eigentlich nicht gibt, ja, weil wir alle unsere Baustellen haben, aber ich nenne es mal so. Wenn eine moralisch einwandfreie Person nicht in ihrer Berufung lebt und ihr Potenzial auslebt, dann braucht sie ebenso eine Ermahnung. Ein geniales Beispiel, dem komme ich dann gleich zum Schluss, geniales Beispiel ist Mose. Der Mose will partout nicht seine Berufung leben. Habt ihr den mal gelesen, 2. Mose 3? Gott beauftragt ihn, Mose sagt, Gott, oh nee, hol es, nimm jemand anders. Dann erlässt er ihn noch, das habe ich jetzt beim Lesen noch mal richtig gecheckt, dann lässt er ihn noch 2 Wunder erleben, sagt Mose, schmeiß mal den Stab auf den Boden, schmeißt seinen Stab, dann wurde er zur Schlange und dann nimmt er ihn wieder. Und das andere war dann noch, dann will er immer noch nicht. Und er sagt, steck mal deine Hand in dein Gewand hinein, zieh das raus, boah, alles voll mit Aussatz, steck es mal wieder hinein, rein. Also Hammer Sache, der erlebt. Ich weiß nicht, da hätte ich mal gesagt, also come on Gott, komm, wir packen's. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt hätte. Aber Mose, wisst ihr, was der Dommel sagt, sagt, oh Gott, halt mich da raus. Und dann sagt Gott, Vers habe ich auch nur hier geschrieben, da sagt Mose, ach Herr, 2. Mose 4, Vers 13, ach Herr, bitte schick doch jemand anderen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose. Und ab hat er nochmal echt eine heftige Ermahnung gebraucht, dass er endlich in das hineinkommt, zu dem Gott ihn berufen hat. Ermahnen heißt, füreinander Verantwortung zu übernehmen, in dieser Art und Weise. Ich will es jetzt einfach noch beenden mit diesem wirklich Aufruf. Habt ihr jetzt heute Morgen das gehört? Einfach diese 2 Unterschiede zwischen das Richten und den Lebensstil eines positiven Ermahners. Und Leute, es wird sich nichts verändern, wenn wir nicht eine Entscheidung treffen. Gar nichts. Kommt ihr mal nach vorne, ich brauche euch gerade noch. Können wir miteinander aufstehen? Warte noch geschwind mit dem Spielen. Warte noch kurz mit dem Spielen. Lebendiger Gott, du bist der absolute gerechte Richter. Das bekennen wir. Wir haben vorher das Glaubensbekenntnislied auch gesungen. Und da heißt es auch im Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Aber wir sind nicht berufen, uns aufzuspielen als Richter über andere. Andere in Schubladen zu stecken, festzulegen und vor allem unsere Herzen zu überheben. Das ist ein unguter Sauerteig, das ist ein Richtgeist. Ich möchte es nochmal echt so adressieren. Vielleicht mag das für den einen oder anderen ein bisschen zu heftig sein, aber ich möchte es echt adressieren. Und ich möchte es jetzt stellvertretend aussprechen über uns. Hier in der EFG Kirchheim, aber auch in unseren Hauskreisen, wo wir sind, aber auch in unseren Freundschaften und Familien, da soll der Richtgeist keinen Raum mehr haben. Wir kicken ihn raus, wir sagen, wir trennen uns davon. Aber zuerst müssen wir auch Buße tun. Und dann kommen wir in eine Freiheit hinein. Und ich lade euch ein, wenn der Tobi jetzt noch kurz ein bisschen spielt, dass ihr, wenn es dich betrifft und ich glaube, ein Stück betrifft es uns alle. Dann sprech das echt aus im Geist und sag wirklich, ich will diesen Richtgeist aufgeben und ich tue Buße drüber, Herr, wo ich andere gerichtet habe und damit Schaden angerichtet habe im Leben anderer.